Einmal in der Fremde zieht es mich zur Heimat hin, weil ich nur an Frieslands Küste glücklich und zufrieden bin.
So singen die Gäste eines Polterabends, der im Juli 1987 in der ostfriesischen Ortschaft Große Feen gefeiert wird. Das Besondere, während der Bräutigam ein gestandener Ostfriese ist, handelt es sich bei der Braut um eine mindestens ebenso gestandene Schwäbin. Eine ostfriesisch-schwäbische Verbindung also, bei der die Unausgeglichenheit auf dem bundesdeutschen Arbeitsmarkt sozusagen Pate gestanden hat.
Eine Arbeitslosenquote in Ostfriesland, die je nach Jahreszeit zwischen 15% und 30% schwankt, sorgt dafür, dass mehr und mehr Ostfriesen vorzugsweise nach Baden-Württemberg, aber auch nach Berlin oder ins Rhein-Main-Gebiet ziehen, wo es Arbeit gibt, zumindest für qualifizierte Facharbeiter und gelegentlich auch eine hübsche Ehefrau.
Was für den frisch gebackenen Ehemann, den 29-jährigen Dreher Gerd Flessner, der seit anderthalb Jahren im schwäbischen Ludwigsburg lebt und arbeitet, so überaus glücklich verlaufen ist, stimmt seinen früheren ostfriesischen Nachbarn nicht ganz so froh.
Ja, ich kann nur sagen, dass es traurig ist für Ostfriesland, nicht für den jungen Mann, sondern für die gesamte Wirtschaft. Dieser junge Mann, der wollte hier bauen in Ostfriesland. Er wird jetzt nicht mehr bauen. Dadurch werden auch wieder Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft gefährdet. Und wenn es so weitergeht, wird es eine Kette sein ohne Ende.
Seit April 86 lebt jener junge Ostfriese, der eigentlich in seinem Heimatdorf hatte bauen wollen, den Bauplatz besitzt er auch jetzt noch, seit April 86 lebt Gerd Flessner in Ludwigsburg.
Bevor ich nach Ludwigsburg gegangen bin, da habe ich auf Montage gearbeitet, 6 Jahre als Dachdecker, also berufsfremd, weil ich sonst keine Möglichkeit hier mehr hatte, in meinem Beruf zu arbeiten. Dann habe ich nach 6 Jahren habe ich mich entschlossen, weil das mir so ein Zigeunerleben war, den Lehrgang in Aurich mitzumachen bei der Handwerkskammer für einen CNC-Kurs. Und naja, da war ein Kollege mit dabei, der war bereit, auch sich mal in Baden-Württemberg umzusehen. Und da sind wir mit 2 Mann dahin gefahren und da haben wir dann eine Firma gefunden vom Thyssen-Konzern und da haben wir dann zugesagt.
Innerhalb von nur 2 Tagen einen guten Arbeitsplatz zu finden, davon können Arbeitssuchende anderswo nur träumen. Gerd Flessner hat also sein Schicksal selbst in die Hand genommen, um seiner häufigen Arbeitslosigkeit ohne berufliche Perspektive ein Ende zu bereiten.
Der Preis dafür, Aufgabe von Heimat und vertrauter Umgebung, von gewachsenen sozialen Bindungen. War es ein sehr hoher Preis für ihn?
Natürlich ist man schon heimatverbunden, aber man kann sich auch an die Ferne wenden. Und da habe ich an und für sich nie so große Probleme gehabt. Man muss sich auch den anderen Leuten ein bisschen anpassen, auf den Leuten zugehen. Und dann klappt die Sache schon. Und mit der Heimat, ja, was nützt mir eine gute Heimat, wenn ich da keine Arbeit habe? Na, da muss man eben sehen, dass man anderswo hinkommt.
Für jemanden wie Gerd Flessner ist eine Heimat ohne Arbeit nicht viel wert. Allerdings verlief der Weg in die Fremde nicht ganz so problemlos, wie es jetzt aus dem Blickwinkel des frisch und glücklich Verheirateten klingt.
Durch den Weggang nach Baden-Württemberg ist nämlich die langjährige Beziehung zu der ostfriesischen Freundin zerbrochen. Anders als die frühere Freundin haben Gerd Flessners Eltern ihren Sohn ausdrücklich bei seinem Vorhaben unterstützt, fern der Heimat einen gesicherten Arbeitsplatz zu finden, aus resignierter Einsicht in die düstere wirtschaftliche Zukunft in Ostfriesland. Mit der schwäbischen Schwiegertochter sind sie überaus zufrieden, wenngleich der Blick zurück auf die private Vorgeschichte ihnen nicht leicht fällt.
Ja, was soll man dazu sagen? Er hat seine jetzige Frau damals kennengelernt und er musste arbeiten und dann finde ich das andere für sich besser, wenn er eine Frau von dort hat, nee, von Ludwigsburg, und die da wohnt und die da gerne ist, als wenn hier von Ostfriesland die Freundin mitgefahren wäre und die hätte sich da eventuell doch nie wohlgefühlt. Und dann ist es meiner Meinung besser so.
Natürlich ist uns das erst im Moment schwer gefallen. Das muss man sagen, dass er mit die Freundin Schluss gemacht hat. Aber sie konnte sich auch nicht entschließen, rüberzugehen nach Stuttgart. Und dann musste er sich ja entscheiden, was er machen täte. Ne? Natürlich, für uns war es ein bisschen schwer, das muss ich schon zugeben. denn sie waren ja schon 6 bis 7 Jahre zusammen. Da kann man ja nicht anders sagen, nicht?
Beweglichkeit und Kontaktfreudigkeit zeichnen den Facharbeiter Gerd Flessner aus. Eigenschaften, die ihm den Anfang in Schwaben sehr erleichtert haben. Mit den hohen Mieten und den auch im Übrigen relativ hohen Lebenshaltungskosten hat er sich inzwischen abgefunden. Denn andererseits verdient er hier auch mehr als in Ostfriesland. 2.500 Mark netto im Monat. Auch mit der schwäbischen Mundart. Für manche Zugezogenen eine starke Kontaktbarriere, kommt der plattdeutsch sprechende Gerd Flessner inzwischen zurecht.
Da hatte ich zuerst schon Schwierigkeiten, aber mittlerweile, also man kommt da schon rein. Aber zuerst, naja, da sind mir schon ein paar Sachen passiert. Da war ich zum Beispiel mal in der Kantine und wollte mir Mittagessen bestellen. Und da wollte ich an und für sich einen Kalbsbraten haben. Und da sagt die Frau zu mir, Schlägele. Ich sage, da habe ich gesagt, ja, ich denke, das wird es wohl sein. Ne? Da bekam ich aber anstatt den Kalbsbraten ein Hühnerbein serviert. Ne? Naja, so ergeht es einem manchmal. Aber allgemein jetzt, nach 1,5 Jahren, versteht man die Leute schon gut.
In der Familie seiner frisch angetrauten Ehefrau wurde der Ostfriese gleich mit Wärme und Herzlichkeit aufgenommen. Örtliche Veränderung der Arbeit wegen, das haben auch die Schwiegereltern schon hinter sich. Die gebürtigen Bayern sind in den 50er Jahren aus der Oberpfalz ins 300 Kilometer entfernte Ludwigsburg gezogen, wo sie bald Fuß fassten.
Vielleicht sind solche familiären Erfahrungen mit ein Grund dafür, dass auch Tochter Andrea zumindest innerlich mobil ist. Sie hängt nicht übermäßig an ihrer Heimatstadt Ludwigsburg und würde gegebenenfalls zusammen mit ihrem Mann auch nach Ostfriesland gehen.
Ich meine, wenn uns die Chance geboten wäre, dass man hier einen Arbeitsplatz hätte. Ich meine, wir haben hier einen Bauplatz zur Verfügung, wir könnten jederzeit anfangen zu bauen. Und ich habe in meinem Beruf keine Schwierigkeiten. Ich traue mir das schon zu, auch aufgrund meiner bisherigen Arbeitsplätze, jederzeit eine Stelle zu bekommen. Nur bei meinem Mann wird es sehr, sehr schwierig. Aber wenn sich das ändern sollte, ich bin schon bereit, hierher zu ziehen. Warum nicht? Leben kann man überall.
Mit dem Schicksal zu hadern, das sie schließlich zusammenführte, dafür sehen Andrea und Gerd Flessner keinen Grund. Voller Optimismus blicken sie in die Zukunft.
Und doch würde es ein Zerrbild geben, wollte man den Fall als Beleg dafür heranziehen, dass Mobilität aufgrund von Arbeitsplatzsuche im Grunde kaum Probleme aufwirft und für die Betroffenen letztlich immer zum Positiven ausschlägt. Andere, nach unserer Beobachtung die große Mehrzahl derjenigen, die fern der Heimat eine Beschäftigungsmöglichkeit suchen, tun sich ungleich schwerer als das junge Paar.
Beispiel der 25-jährige Arbeiter Helmut Janssen aus Wiesmoor im Landkreis Aurich. Helmut Janssen ist gelernter Betriebsschlosser, arbeitet aber schon seit Jahren infolge mangelnder Beschäftigungsmöglichkeiten in seinem Beruf auf dem Bau. Bau, das bedeutet für ihn in aller Regel, die Woche über auf Baustellen mal in Hannover, mal in Berlin oder in Frankfurt tätig zu sein. In den Wintermonaten ist der junge Arbeiter meistens arbeitslos. Im vergangenen Jahr fand er durch die Vermittlung eines Bekannten einen Arbeitsplatz bei einer Tiefbaufirma in Stuttgart. Zusammen mit einigen anderen Ostfriesen wohnt Helmut Janssen in einer Unterkunft des Arbeitgebers. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt bis zu 60 Stunden. Nachts fallen des Öfteren Sonderschichten an. Etwa 2.200 Mark netto kommen dabei heraus.
Aber es sind nicht nur die Arbeitsbedingungen, die dem ostfriesischen Arbeiter zu schaffen machen.
Mit den Ostfriesen kommt man schon zusammen, aber sonst ist man Ausländer. Also man ist allein. Also auf der Baustelle bei der Arbeit. Also das geht wohl, wenn man jetzt mehrere Ostfriesen auf einer Baustelle hat, dass man damit reden kann. Sonst bist du ja nur mit Italienern und Jugoslawen und Türken und so weiter zusammen. Und wenn Mittag ist, dann bist du alleine. Ey. Sonst, was willst du machen? Ey? Die verstehst du sowieso nicht. Wir sind alleine. Auch abends. Du kannst ruhig durch die Gegend laufen oder so. Und wenn ich das so sehe, die Deutschen da, die deutschen Mädchen da mit den Türken da und die schleichen da was durch die Gegend und wir kommen von der Arbeit laufen, dann, nee. Ja, ich bin zwar verheiratet, ich habe sowieso keine Absichten da, ne? Aber trotzdem, das kann man viel sehen. Ne?
Die Ehefrau des ostfriesischen Arbeiters ist gelernte Verkäuferin. Fast 40 Stunden in der Woche arbeitet sie in einer Videothek in ihrem Heimatort für 800 Mark monatlich. Trotzdem, nach Süddeutschland umzuziehen und sich dort nach besser bezahlter Arbeit umzusehen, kommt weder für sie noch für ihren Ehemann in Frage.
Und so verläuft für das junge Paar das Wochenende.
Meistens kommt er so gegen 11 Uhr, dann ist er schon gestresst von der Fahrt. Dann ist natürlich, habe ich dann Essen vorbereitet, aber meistens erstmal unterhalten, dann wird gegessen. Guck, dann ist schon 12 Uhr, dann ist er auch so kaputt, dass er dann ins Bett fällt. Samstags fängt das dann an, einkaufen gehen für sonntags oder die ganze 2 Wochen dann. Und dann unterhalten wir uns wieder, wie es denn war, Wochenende, und dann wird wieder gegessen, dann gehe ich zur Arbeit und dann komme ich erst um 10 Uhr wieder, dann wird meistens Hengst dann vor der Glotze oder eben erzählen, was dann noch alles war. Guck, und dann ist schon wieder Sonntag und dann geht's um 4 Uhr wieder los.
Auf einen geradezu lächerlichen Rest ist bei den Janssens das Leben außerhalb der Arbeit zusammengeschrumpft.
Neben Helmut Janssen und Gerd Flessner mögen es einige tausend fast ausschließlich männliche Erwerbspersonen aus Ostfriesland sein, die in den vergangenen Jahren in zum Teil weit entfernten Orten einen Arbeitsplatz gefunden haben. Zumeist fahren sie am Wochenende nach Hause. Einige ziehen allerdings auch von Ostfriesland fort.
Die Wissenschaftler sprechen hier von regionaler Mobilität, im Gegensatz zur beruflichen Mobilität, womit der Berufswechsel gemeint ist. Wie viele Personen in der Region Ostfriesland, wo rund 430.000 Menschen leben, nun mobil sind, ist nicht genau bekannt. Nur, dass es viele seien und dass die Zahl der Pendler stark zunehmen würde, ist von allen Seiten zu hören, von Politikern, von Gewerkschaftern und von Behördenvertretern.
Bei den ostfriesischen Arbeitslosen bestätigt sich, was in einer Untersuchung des Staatlichen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung festgestellt wurde, dass nämlich unter Arbeitslosen die Bereitschaft zur Mobilität recht groß ist. Jeder dritte Arbeitslose würde unter Umständen für einen Arbeitsplatz an einen anderen Ort ziehen. Nicht weiter verwunderlich ist der Umstand, dass mit der Dauer der Arbeitslosigkeit die Bereitschaft umzuziehen deutlich zunimmt.
Im Durchschnitt ziehen etwa 5% der bundesdeutschen Bevölkerung im Jahr um. Jeder 20. Einwohner der Bundesrepublik.
Wie mobil Menschen sind, das schwankt je nach Konjunkturverlauf. Bei guter Konjunktur, und das bedeutet bei relativ gutem Arbeitsplatzangebot, nimmt die Mobilität zu. Bei schlechter Konjunktur und schlechtem Arbeitsplatzangebot nimmt sie ab. Aufgrund der Konjunkturgebundenheit lässt sich feststellen, dass das Hauptmotiv für einen Umzug die Arbeit ist. Entweder ein Arbeitsplatzwechsel oder aber Arbeitsaufnahme nach Arbeitslosigkeit. Allgemein gilt, dass die Mobilität mit dem Qualifikationsniveau steigt.
Zahlreiche Wanderungsströme fließen in der Bundesrepublik länderübergreifend hin und her. Unverkennbar ist allerdings, dass einige Bundesländer attraktiver, andere dagegen weniger attraktiv sind. So weist Bayern die meisten Wanderungsgewinne auf, während Nordrhein-Westfalen in den vergangenen 2,5 Jahrzehnten Wanderungsverluste von fast 250.000 Erwerbspersonen hinnehmen musste. Eine Entwicklung, die zweifellos mit der Krise des Ruhrgebietes zusammenhängt.
Trotz aller Mobilität. Nach Ansicht konservativer Kritiker ist sie zu gering. Mehr Mobilität würde auch mehr Bewegung am Arbeitsmarkt bringen, also die Arbeitslosenzahlen senken, sagen sie.
Hintergrund ist der Umstand, dass die Wanderungsbewegungen in der Bundesrepublik in den vergangenen Jahren stark nachgelassen haben. Während 1961 noch 717.000 Erwerbspersonen wegen eines Arbeitsplatzes in ein anderes Bundesland zogen, waren es 1984 nur noch gut 300.000.
Bildung von Haus- und Wohnungseigentum, steigende Wertschätzung gewachsener sozialer Beziehungen, vermehrte Rücksicht auf die Schulsituation der Kinder und nicht zuletzt auf den Arbeitsplatz des Partners oder kurz die Etablierung der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft.
Dies dürften die Gründe für den Rückgang der Mobilität sein.
Und jetzt, da die Deutschen nach Kriegs-, Flüchtlings- und Aufbaujahren sesshaft oder doch sesshafter geworden sind, müssen sie wieder mobiler werden? Sollen noch mehr Ostfriesen nach Schwaben gehen, so wie ihre Vorfahren im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert sind? Und soll es zur Regel werden, dass, wie es schon häufiger der Fall ist, norddeutsche Jugendliche wegen eines Ausbildungsplatzes nach Süddeutschland ziehen?
Sicher mobil waren die Menschen schon immer. Man denke an die Zeit der Völkerwanderung oder eben an die Amerika-Auswanderung, als zig Millionen Europäer eine Heimat verließen, in der es an Brot und Arbeit mangelte. 5,5 Millionen Deutsche waren darunter, nicht zuletzt aus verarmten ländlichen Regionen. Strukturschwach werden solche Regionen genannt, womit gemeint ist, dass die Wirtschaftsstruktur unausgeglichen ist und dass es an einer industriefreundlichen Infrastruktur und überhaupt an einer breiteren industriellen Grundlage fehlt.
Bleiben wir bei unserem Beispiel Ostfriesland. In dieser ländlich-kleinstädtischen Region zwischen Emden und Wilhelmshaven dominieren krisenanfällige bzw. saisonabhängige Branchen wie Bauwirtschaft und Landwirtschaft. Im kümmerlichen industriellen Sektor überwiegen Zweigniederlassungen, die bei absinkender Konjunktur wieder ihre Pforten schließen. Herausragendes Beispiel ist das Olympia-Zweigwerk in Leer, das 1984 geschlossen wurde. In den 60er Jahren hatten hier einmal 4000 Menschen gearbeitet. Auch der mit Abstand größte Arbeitgeber der Region, das VW-Werk in Emden mit gut 10.000 Beschäftigten, ist ein Zweigbetrieb. Krisengeschüttelt ist auch eine andere, traditionell in Ostfriesland beheimatete Branche, der Schiffbau. Nachrichten über Kurzarbeit und Entlassungen sind in diesem Bereich beinahe alltäglich.
25% betrug die Arbeitslosenquote im Arbeitsamtsbezirk Leer im Januar 1988, womit die Region bundesweit an der Spitze lag. Rechnet man Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Umschulungen und Qualifizierungsmaßnahmen hinzu und berücksichtigt man außerdem, dass sich manche Arbeitslose, die weder Anspruch auf Unterhaltsleistungen noch Aussicht auf einen Arbeitsplatz haben, gar nicht mehr beim Arbeitsamt melden, so kommt man auf rund 40% Arbeitslose, zumindest für die Wintermonate.
Der Landkreis Leer besteht aus 12 Gemeinden. Eine davon ist Osthauderfehn mit gut 8000 Einwohnern. Was Strukturprobleme und Arbeitslosigkeit angeht, entspricht die Landgemeinde in etwa dem ostfriesischen Durchschnitt.
Der Besucher, der durch die von Kanälen durchzogene Ortschaft fährt, mag angesichts der zahlreichen, zum Teil neu gebauten, schmucken roten Backsteinhäuser mit den gepflegten Blumen- und Gemüsegärten kaum glauben, sich inmitten eines wirtschaftlichen Notstandsgebietes zu befinden, in dem übrigens gut Urlaub zu machen ist. Eine reizvolle Landschaft, die von Flussläufen, Binnenseen und ausgedehnten Moorflächen geprägt ist, lädt ein zum Verweilen. Und der Tourismus gehört dann auch zu den wenigen aufstrebenden Wirtschaftszweigen in der Region. Von der bedrückenden Arbeitslosigkeit und den damit zusammenhängenden sozialen Problemen wird der Tourist kaum etwas mitbekommen.
Etwa jede fünfte Familie Osthauderfehns ist von Arbeitslosigkeit betroffen. Bürgermeister Alfred Piestor erzählt von den Folgen.
Wir haben hier in der Gemeinde sehr viele junge Familien mit eigenen Häusern. Ein Teil der Eheleute ist dann teilweise arbeitslos geworden. Die Leute waren nicht mehr in der Lage, das Haus zu halten. Es kam zur Zwangsversteigerung. Die Folge davon ist, dass trotz des Verkaufs dieses Hauses zu einem weitaus geringeren Wert die Schulden bei weitem nicht abgedeckt sind. Und dadurch kommt dann eben die private Armut dieser ehemaligen Hausbesitzer. Die Ausgaben für Sozialhilfe hängen natürlich ganz und gar damit zusammen, denn diesen Menschen, die nun arbeitslos geworden sind, die ihr Haus verkaufen mussten, ist es ja im Allgemeinen so, dass zunächst dann Arbeitslosengeld gezahlt wird, dann kommt die Arbeitslosenhilfe, die reicht aber bei weitem nicht aus und insofern rutschen diese Familien fast automatisch in die Sozialhilfe hinein.
Was schätzt der Bürgermeister? Wie groß ist die Armut in seiner Gemeinde? Wie viele Menschen leben am Existenzminimum?
Es ist eine sehr große Dunkelziffer, weil viele Ostfriesen eben den Weg zum Rathaus scheuen, um dort zu bekunden, dass sie Sozialhilfe in Anspruch nehmen möchten. Sie sind dann lieber in der Anonymität und verzichten auf ihnen zustehende Beihilfen. Wenn wir aber diese Anzahl der Familien zugrunde legen, die Sozialhilfe beziehen, dann dürfte man grob geschätzt ungefähr von 10, 12 bis 15% der Einwohner unserer Gemeinde ausgehen, die wirklich arm sind. Thank you.
Die meisten derjenigen Rauderfehner, die einen Arbeitsplatz haben, verlassen ihren Heimatort jeweils am Sonntagnachmittag oder Abend, um am darauffolgenden Freitag für ein kurzes Wochenende heimzukehren. In ihren Familien geben sie nur mehr oder minder kurze Gastrollen.
Schon immer mussten Rauderfehner Erwerbstätige zum überwiegenden Teil auswärts arbeiten. Jedoch trotz großer kommunaler Anstrengungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der Gemeinde hat die Zahl der Pendler in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Dabei macht sich vor allem bemerkbar, dass die Entfernungen zu den auswärtigen Arbeitsstellen größer geworden sind. Während in den 60er und 70er Jahren Leer, Emden und Oldenburg bevorzugte Pendelzielorte waren, die noch in Tagesfahrten erreicht werden konnten, arbeiten jetzt viele Arbeitnehmer aus Rauderfehn in Berlin, Dortmund und in zunehmendem Maße im Großraum Stuttgart.
Zu den Rauderfehnern, die allwöchentlich nach Baden-Württemberg fahren, gehört Alfons Waden. Der 45-jährige gelernte Maler arbeitet seit 2 Jahren bei Daimler-Benz, und zwar im Werk Sindelfingen, in dem rund 46.000 Menschen beschäftigt sind.
Tja, das ist so. Ich war vorher arbeitslos und habe mir dann so gedacht, wenn man da anfangen kann und dann, lass kommen, wie es will, ne? Wenn man wirklich eine feste Arbeitsstelle kriegen kann und so was, dann hin. Und somit habe ich mir beim Arbeitsamt beworben. Ja, und dann zur Besprechung hin. Da waren Leute von Daimler, Benz, da vertreten. Und die haben uns einen Film gezeigt, damals, von Daimler, Benz und wie sich's gehört. Ja, und konnten wir uns das überlegen, ob wir da hin wollten oder nicht hin wollten. Ne? Aber wenn wir hin wollten, dann mussten wir auch zur Stange halten. Ne? Und somit habe ich erst noch gedacht, ich denke, das ist so eine weite Strecke und so was, aber nützt nichts, ich gehe hin.
Es war im Sommer 1984, als das Arbeitsamt Leer zu einer groß angelegten Vermittlungsaktion in Zusammenarbeit mit der Firma Daimler-Benz startete. Mehrere hundert arbeitslose Ostfriesen wurden zu dem Automobilfabrikanten, aber auch zu anderen Firmen im Raum Stuttgart vermittelt. Hier herrscht nämlich in einigen Sparten Arbeitskräftemangel. Besonders bei Metall- und Elektrofacharbeitern sowie bei Ingenieuren und Technikern ist nach Angaben des Landesarbeitsamtes Baden-Württemberg der Arbeitsmarkt nahezu leergefegt. Nur 5% beträgt die Arbeitslosenquote in diesem Bundesland, gegenüber gut 9% im Bundesdurchschnitt.
Trotz großer Bedenken wegen der Entfernung wollten Alfons Waden und andere Ostfriesen sich nicht die Chance entgehen lassen, bei Daimler-Benz zu arbeiten. Genau 687 Kilometer beträgt die Entfernung zwischen Ostrauderfehn und Sindelfingen. 687 Kilometer, die jedes Wochenende 2-mal gefahren werden müssen, hin und zurück.
Tja, wenn wir nach Sindelfingen fahren, nach Daimler-Benz, dann fahren wir sonntags um 5 Uhr, um 17 Uhr fahren wir aus dem Haus und sind gegen 1 Uhr nachts da. Dann können wir noch 4 Stunden schlafen, stehen um 5 Uhr auf und um 5:45 ist Arbeitsbeginn bei Daimler-Benz. Dann machen wir unsere 8 Stunden bis 2:15 ist Feierabend und dann gehen wir zum Wohnheim hin, wo wir wohnen und schlafen, machen uns was zu essen, gehen da spazieren oder irgendwie was. Und freitags um 2:15 ist Schluss und gegen 3 Uhr fahren wir los und damit fahren wir meistens so mit 3 oder 4 Kollegen und sind gegen 22:30 wieder zu Hause.
Nach der Spätschicht, die um 22.45 Uhr endet, wird es Sonnabendvormittag, bis die Heimat erreicht ist. Seine 3 Kinder im Alter von 7, 9 und 15 Jahren sieht und erlebt Alfons Waden nur wenig. Von ihren kleinen und großen Sorgen und Nöten bekommt er kaum etwas mit.
Aber nicht nur die Kinder müssen während der Woche ohne ihren Vater auskommen. Auch die Ehefrau Gisela Waden muss auf ihren Ehemann verzichten. Sie bemüht sich durch Aktivitäten im Gesang und im Turnverein, wo sie so manche Leidensgenossin findet, ihre Bedürfnisse nach Kontakt und zwischenmenschlichem Austausch zu befriedigen. Aber wie steht es mit dem Eheleben? Leidet es nicht? Und hat sie nicht doch manchmal Angst, dass sich ihr Mann woanders nach anderen Frauen umschauen könnte?
Oh Gott, nee. Und wenn's, was soll ich denn da machen? Weiß ich nicht. Normalerweise habe ich da keine Angst vor. Er muss ja dasselbe Vertrauen zu mir haben. Ich könnte das hier auch. Bloß hier würde das ja eher auffallen auf dem Lande. Ne? Sicher, natürlich leidet die Ehe und man lebt sich ein bisschen auseinander. Und durch die Kinder vielleicht, wenn man vielleicht ganz alleine wäre, hätten keine Kinder, entweder ginge man mit oder man lebte sich ganz auseinander. Das Problem ist wohl dabei.
Angesichts der massiven Nachteile, die das wochenweise Pendeln sowohl für Alfons Waden selbst als auch für seine Familie mit sich bringt, erhebt sich die Frage, warum ziehen die Wadens nicht einfach nach Baden-Württemberg?
Mein Mann war einmal sehr dafür, aber ich wollte nicht mit und habe mich dagegen gesträubt. Wir haben da keine Streiterei drüber gehabt. Er kam bloß nach Hause und war so voll von der Fahrerei und er sagte so, jetzt ist Schluss, jetzt ziehen wir um. Ich habe mich schon da unten, haben sich schon mehrere Wohnungen angeguckt, ich bin mitgegangen. Ich sag, mein Gott, jetzt umziehen, das weiß ich nicht, das lass uns mal erst überschlafen. Und dann haben wir uns dann ja doch gegenseitig übergeeinigt, dass wir dann doch nicht nach unten ziehen.
Und warum nicht? Warum will Gisela Waden Ostrauderfehn partout nicht verlassen?
Ja, das ist der Grund. Den richtigen Grund kann ich auch nicht angeben. Man hat hier alles und ich bin kein Mensch, der in eine Mietswohnung fertig werden kann. Meine ich wenigstens, weiß ich nicht. Und ich meine, ich habe Probleme mit dem Umstellen. Und auch, man hat hier Bekannten und so. Und da muss man ganz von vorne wieder anfangen mit allen.
Nun gibt es allerdings auch handfeste materielle Gründe, die gegen einen Umzug nach Baden-Württemberg sprechen. Wollten die Wadens etwa das Haus, das sie in Ostrauderfehn besitzen, verkaufen, so würden sie es angesichts der derzeitigen Lage auf dem Immobilienmarkt nur schwer bzw. nur mit großem Verlust loswerden. Von dem Erlös könnten sie sich in Schwaben nicht einmal eine kleine Eigentumswohnung kaufen, ganz zu schweigen von einem vergleichbaren Haus mit Garten. Im Fall einer Vermietung ihres Hauses in Ostfriesland sähe die Rechnung ähnlich ungünstig aus, da die Mieten im Raum Stuttgart relativ hoch sind. Alfons Waden wird also wegen fehlender Alternativen auch weiterhin von Ostfriesland nach Schwaben pendeln, notfalls bis zu seiner Rente.
Bislang sind über das Arbeitsamt Leer etwa 700 Arbeitskräfte in den Raum Stuttgart vermittelt worden. Größere Vermittlungsaktionen finden derzeit nicht statt, da, wie von Vertretern des Arbeitsamtes Leer erklärt wird, die Nachfrage nach Arbeitskräften nachgelassen habe. Bei Bedarf werde man aber wieder in größerem Umfang vermitteln und auch eine erneute, konzertierte Aktion mit einem in Baden-Württemberg ansässigen Industrieunternehmen will man nicht ausschließen. Trotz der scharfen Kritik, auf die die groß angelegte Vermittlungsaktion in Ostfriesland gestoßen war. Von einem Ausbluten der Region war die Rede und davon, dass doch die Arbeit zu den Menschen gebracht werden müsste, anstatt die Menschen zur Arbeit.
In Anbetracht der düsteren wirtschaftlichen Situation der Region sind die ostfriesischen Kommunalpolitiker gewiss nicht zu beneiden. Einer von ihnen ist Helmut Kollmann. Seit 1986 ist der SPD-Politiker Landrat des Landkreises Leer. Eines Landkreises, in dem die Ausgaben für Sozialhilfe von 10 Millionen Mark im Jahr 1981 auf 27 Millionen Mark im Jahr 1986 angestiegen sind. 6-7% der Einwohner des Landkreises beziehen schon Sozialhilfe. Und jedes Jahr kommt es zu 250 bis 300 Zwangsversteigerungen von Privathäusern und Wohnungen. Da diese Entwicklung vor allem mit der gestiegenen Arbeitslosigkeit zusammenhängt, ist es verständlich, dass Landrat Kollmann dem Arbeitsamt keine Vorwürfe wegen der Vermittlungsaktion macht. Grundsätzlich steht er dem Weggang von Arbeitskräften jedoch sehr skeptisch gegenüber.
Ich beurteile diese ganze Entwicklung negativ. Denn die Tatsache ist wohl nicht zu leugnen, dass gerade diejenigen, die wir für eine positive Entwicklung der Region sehr gut gebrauchen könnten, da natürlich uns gar nicht zur Verfügung stehen, sondern sie wandern aus, nehmen ihren Wohnsitz beispielsweise in Süddeutschland und würden, wenn sich hier Verbesserungen ergeben, natürlich nicht unbedingt sofort wieder zur Verfügung stehen. Obwohl uns bekannt ist, dass die Neigung, nach Ostfriesland zurückzukehren und das eben aufgrund der ja bekannten Bodenständigkeit und Heimatliebe der Ostfriesen sehr groß ist. Man muss aber einfach sehen, dass hier im Grunde eine, Art negative Sanierung stattfindet. In dem Sinne nämlich, dass diejenigen, die hier keine Arbeit mehr finden, dann ja, sich woanders diese Arbeit suchen. Denn die Bereitschaft zu arbeiten, der Wunsch, einem Erwerb nachzugehen, ist ja gerade bei den Ostfriesen sehr groß. Das scheint also ein Widerspruch zu sein zu den sehr hohen Arbeitslosenzahlen hier bei uns. Ist es aber nicht.
Die massiven Probleme einer Region wie Ostfriesland seien nicht allein vor Ort lösbar, so sagen viele ostfriesische Kommunalpolitiker. Hier seien Landes- und Bundespolitik in der Verantwortung. Wir fragen einen Verantwortlichen, nämlich den parlamentarischen Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium Wolfgang Vogt. Wie beurteilt er es, wenn aus einer strukturschwachen Region wie Ostfriesland qualifizierte Arbeitskräfte abwandern?
Mir wäre es natürlich lieber, wenn die Maschinen zu den Menschen kämen und wenn nicht die Menschen zu den Maschinen hingehen müssten. Deshalb sage ich zunächst einmal, wir haben die Aufgabe, für ausgeglichene Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland zu sorgen. Hier hat die regionale Wirtschaftsförderung, hier hat der Ausbau der Infrastruktur die große Bedeutung. Aber ich kann ja in einer aktuellen Situation des unausgeglichenen Arbeitsmarktes jetzt niemanden einen Stein in den Weg legen, eine Arbeitsmarktchance in Süddeutschland nicht wahrzunehmen.
Durch regionale Wirtschaftsförderung für ausgeglichene Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland sorgen, wie der Staatssekretär sagt, solch einer Politik wird man in Ostfriesland und anderen strukturschwachen Regionen uneingeschränkt zustimmen.
Nun existiert schon seit Ende der 60er Jahre ein entsprechendes Förderinstrumentarium als Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur bezeichnet. Doch die Ergebnisse des Programms, das aus Investitionshilfen und Steuerbegünstigungen für Industrieansiedlungen in benachteiligten Regionen besteht, sind unbefriedigend. Die Arbeitslosigkeit hat gerade hier weiter zugenommen und nennenswerte Industrieansiedlungen sind kaum zu verzeichnen.
Wofür sich diese Gebiete allerdings bevorzugt zu eignen scheinen und was bei der dort ansässigen Bevölkerung Unverständnis und zum Teil auch Verbitterung hervorruft, sind zweifelhafte Großprojekte als Begleiterscheinungen einer zukunftsblinden Industriegesellschaft, auf die man andernorts gerne verzichtet. Ein Atommülllager in Gorleben, eine Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf und neuerdings, auch der strukturschwache Nordwesten soll nicht zu kurz kommen, eine Giftmülldeponie in Ostfriesland. Alle Projekte bringen kaum Arbeitsplätze in die betreffenden Regionen.
Was die sozusagen normale Wirtschaftsförderung angeht, so blickt man in Ostfriesland zum Teil mit Neid nach dem Süden der Republik. Einer in Norddeutschland verbreiteten Auffassung zufolge sind die Politiker Baden-Württembergs und Bayerns erheblich geschickter im Umgang mit der Industrie als ihre norddeutschen Kollegen.
Der Augenschein bestätigt dies. So ist die Massierung industrieller Groß- und Mittelbetriebe im Raum Stuttgart und München unübersehbar. Auch beispielsweise die Tatsache, dass der expandierende Daimler-Benz-Konzern, der bereits mit 5 Automobilwerken in Baden-Württemberg vertreten ist, hier noch ein weiteres Zweigwerk errichten wird, nämlich in Rastatt, scheint dafür zu sprechen, dass man in Süddeutschland der Industrie aufgeschlossener gegenübersteht als im Norden.
Nun spielen allerdings für Standortentscheidungen diverse Gründe eine Rolle, die nicht sehr viel mit der Beschlagenheit einzelner Politiker zu tun haben. Staatliche Förderung ist nicht unwichtig. Aber sie ist doch nur ein Moment unter anderen. Ein anderes wichtiges Moment liegt in der Sogwirkung, die von industriellen Ballungszentren ausgeht, wobei sowohl betriebswirtschaftliche Erwägungen als auch psychologische Faktoren zu berücksichtigen sind. Überraschenderweise spielt das Lohnniveau offenbar nur eine untergeordnete Rolle, denn es liegt in Stuttgart um gut ein Drittel höher als beispielsweise in Ostfriesland. Niedrige Löhne allein ziehen also noch keine Industriebetriebe an.
Überhaupt ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass es bundesweit nur relativ wenige Neuansiedlungen von Industriebetrieben gibt. Seit 15 Jahren ist die Tendenz stark rückläufig. Während bis 1970 sich etwa 700 Betriebe pro Jahr neu ansiedelten, liegt die Zahl gegenwärtig bei etwa 200 Betrieben. Die Beschäftigungseffekte sind sehr gering. Gerade 10.000 neue Arbeitsplätze werden auf diese Weise pro Jahr geschaffen.
Kritische Töne zur Landes- und Bundespolitik sind in Regionen wie Ostfriesland nicht nur von Kommunalpolitikern unterschiedlicher parteipolitischer Couleur zu hören, sondern auch von gewerkschaftlicher Seite. Hier sieht man jedoch das Thema Mobilität und die Abwanderung von Arbeitskräften aus strukturschwachen Regionen nur als Teil einer insgesamt negativen Entwicklungstendenz in der Bundesrepublik. Wilhelm Adami, Leiter der Abteilung Arbeitsmarktpolitik beim DGB-Bundesvorstand.
Unsere Gesellschaft steuert dahin, dass wir, ganz allgemein jetzt formuliert, stärker nur die Interessen des Einzelnen auf der einen Seite betonen. Derjenige, der sich durchsetzen kann, der findet noch einen Arbeitsplatz. Der Starke, der gut Qualifizierte, während immer mehr Menschen verdrängt und an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Und dass wir also auf dem Weg sind, dass Solidarität unter die Räder zu geraten droht und dass wir auf dem Wege sind zu einer Ellenbogengesellschaft. Und das zeigt sich auf unterschiedlichen Feldern, angefangen von befristeten Arbeitsverträgen bis zu illegaler Leiharbeit. Und da müssten wir eigentlich viel mehr appellieren und die Probleme deutlich machen, dass hier auch mit Menschen kein Handel betrieben werden darf, kein moderner Sklavenhandel auftreten darf und dass es ebenso nicht sein darf, dass wir hinsichtlich der räumlichen Mobilität ein neues, modernes Nomadentum in der Bundesrepublik uns aufbauen. Und dann stellt sich ja die Frage, welche Arbeitskräfte haben denn überhaupt die Chance, in Süddeutschland einen Arbeitsplatz zu finden? Das sind in erster Linie noch die jüngeren, leistungsfähigeren, gut qualifizierten Arbeitskräfte. Und damit werden diesen Regionen genau die Arbeitskräfte entzogen, die eigentlich notwendig sind, um neue Industrien ansiedeln zu können. Und da besteht die Gefahr, dass diese Regionen ausbluten. Und das dürfen wir nicht, dass die Unterschiede in der Bundesrepublik größer werden, auch zwischen den Regionen. Man muss doch, egal wo man lebt, etwa ähnliche Chancen haben, einen Ausbildungsplatz zu finden oder einen Arbeitsplatz. Und darin zeigt sich erst die Qualität des Sozialstaates, dass wir jedem in etwa gleiche Chancen geben wollen und geben müssen. Und das war bisher lange Ziel gewesen in der Bundesrepublik. Und von diesem Ziel bewegen wir uns immer weiter weg.
In der Tat gibt es Anzeichen dafür, dass sich gesamtgesellschaftlich gesehen die Lage der Arbeitnehmer verschlechtert. Ein Indiz sind die von Wilhelm Adami angesprochenen befristeten Arbeitsverträge, die in den vergangenen Jahren enorm zugenommen haben. 1984 waren erst 4% aller Arbeitsverhältnisse befristet, 1986 dagegen schon mehr als 8%. Jede zweite Neueinstellung wird gegenwärtig nur noch mit einem befristeten Arbeitsvertrag abgeschlossen. Befristung, das bedeutet eine größere Unsicherheit für die betroffenen Arbeitnehmer, während der Arbeitgeber den Vorteil hat, personalmäßig besser disponieren zu können. Zugenommen hat auch die Leiharbeit und zugenommen haben angesichts der Arbeitslosenzahlen scheinbar absurderweise die Überstundenzahlen.
Was die Mobilität angeht, so hatte der Gewerkschafter von einem Ausbluten der strukturschwachen Regionen gesprochen. Clemens Bollen, sein Kollege von der IG Metall in Leer, geht noch weiter.
Unsere Position als IG Metall und als Gewerkschafter ist zunächst allgemein, dass wir natürlich jedem Kollegen und jeder Kollegin wünschen, dass sie dort Arbeit kriegt, wo sie sie haben will. Also, und wenn jemand in Süddeutschland oder gar aussiedeln oder auswandern will, dann ist das, soll das eigentlich jeder eine seine persönliche Entscheidung sein. Was hier aber stattfindet, ist ja de facto nicht freiwillig. Wenn hier jemand ein Häuschen gebaut hat oder ähnliches, der muss Arbeit haben, um mit seiner Familie sozial und wirtschaftlich existieren zu können. Und wenn jetzt hier seitens der Arbeitsverwaltung gemeinsam mit Konzernen in Süddeutschland konzertierte Aktionen versucht werden, die ganze, ja, fast zügeweise die Menschen nach Süddeutschland bringen wollen, dann findet hier eine neue Art der Vertreibung statt.
Starke Worte, die der Gewerkschafter gewählt hat. Es verwundert kaum, dass Staatssekretär Vogt die Angelegenheit anders bewertet.
Es wird ja niemand sozusagen mit Sack und Pack aus Ostfriesland vertrieben an den Neckar, sondern hier gibt es sicherlich wirtschaftliche Zwänge, sich zu entscheiden für einen Arbeitsplatz, aber es ist ja nicht die Notwendigkeit mitgegeben, dass die Familie mitwandert, dass sie sozusagen ihren Besitz in Ostfriesland verliert, wie ja die Bürger ihren Besitz ihrer Heimat verloren haben nach dem Kriege, nach 1945 zwangsweise.
Sicherlich, mit Gewalt wird niemand gezwungen. Und der Ausdruck Vertreibung ist vor dem historischen Hintergrund in Deutschland fragwürdig. Allerdings, Druck ist schon vorhanden. Ein wirtschaftlicher Druck, der sich im Einzelfall zu einer emotional-seelischen Bedrängnis verdichten kann, die physischem Zwang durchaus vergleichbar ist.
Zumindest sanfter Druck kann auch seitens der Arbeitsämter auf Arbeitslose ausgeübt werden, wenn es um weiter entfernte Arbeitsplätze geht. 1982 wurde die sogenannte Zumutbarkeitsanordnung dahingehend verändert, dass ein Arbeitsloser grundsätzlich eine Arbeitsstelle annehmen muss, die weiter von seinem Wohnort entfernt ist als die vorherige Arbeitsstelle.
Viele der betroffenen norddeutschen Pendler äußern jedenfalls eine massive Unzufriedenheit über ihre Lage. Ein junger Arbeiter aus dem Emsland, der während der Woche im Daimler-Benz-Wohnheim in Sindelfingen wohnt.
Und meines Erachtens behandeln die Süddeutschen, also die Schwaben, die Norddeutschen über den Daumen gesehen genauso wie die Ausländer. Türken, Jugoslawen, Italiener, Spanier und so weiter. Die Türken sind sogar bevorteilt in dem Sinne, weil sie sagen ja nichts verstehen und so weiter. Und in unserer Abteilung haben sie über den Daumen gesehen bessere Arbeit wie die Deutschen.
Du bist Gastarbeiter im eigenen Land.
Ja, du bist Gastarbeiter im eigenen Land.
Sozusagen Ironie des Schicksals.
Die Zahl der eigentlichen Gastarbeiter in der Bundesrepublik, vor allem der ausländischen Arbeitnehmer aus Südeuropa, nahm aufgrund des seit 1973 geltenden Anwerbestopps ab und damit auch ein Arbeitskräftepotenzial, über das nach Belieben verfügt werden konnte. In diese Lücke treten nun, wenn auch nur in sehr beschränktem Maße, neue Arbeitskräfte, eben jene, die sich als neue Gastarbeiter bezeichnen. Eine Titulierung, mit der Staatssekretär Vogt nicht einverstanden ist.
Hier drückt sich möglicherweise eine Haltung aus, die prinzipiell sich gegen Mobilität, berufliche und regionale Mobilität artikuliert. Ich halte solch eine Haltung nicht für gerechtfertigt. Ich bin nicht für eine Zugvogelgesellschaft, ich bin aber auch nicht dafür, dass jeder an seinem Platz, auf seinem Stuhl, auf seinen vier Buchstaben sitzen bleibt.
Was es im Einzelnen heißen kann, auf seinen vier Buchstaben nicht sitzen geblieben zu sein, davon erzählt dieser junge Arbeiter, der ebenfalls im Daimler-Benz-Wohnheim wohnt.
Ich komme aus Friseute, bin 24 Jahre alt und war Heizungsbauerfrau. Ja, ein Jahr arbeitslos gewesen. Ja, blieb mir nichts anderes übrig, als hierher zu fahren, ne? Um Arbeit zu kriegen. Ja. Hat zu Hause Freundinnen und sowas sitzen, im ganzen Bekanntenkreis. Und hier hängt man nur nachmittags rum. Kann man nichts machen. Groß. Ja, meistens hat man auch kein Auto dabei, fahren die mit vier Mann. Bleibt einem nur das Wohnheim, kannst du lesen oder so, oder schlafen.
Was das Dasein der Pendler so schwierig macht, ist die Zerrissenheit zwischen ihrem Zuhause, das sich auf ein Wochenendzuhause reduziert, und dem Arbeitsbereich, der ihr Leben während der Woche 24 Stunden täglich prägt. Besonders diejenigen, die eine Übersiedlung nach Süddeutschland grundsätzlich ausschließen, tun sich sehr schwer, mit einheimischen Bewohnern Kontakt aufzunehmen. Ein 22-jähriger Karosseriebauer aus dem Wohnheim.
Also ich bin jetzt anderthalb Jahre hier und in den anderthalb Jahren habe ich noch keine, also praktisch außer beim Arbeitsplatz, keine fünf Leute kennengelernt, wo man mal irgendwie mit reden kann oder so. Das ist alles nur so rein flüchtige Bekanntschaft. Da kann man zwar hingehen mit in der Diskothek, ein Bier trinken oder sonst irgendwo, aber sonst ist da nichts mehr. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich keine Hemmung oder so, aber wenn ich irgendwo hingehe, das habe ich zu Anfang ein paar Mal gemacht, ein paar Leute angesprochen. Und wenn die mir zu mir dann sagen, ja, aus was für ein Land kommen sie denn? Ne? Also dann irgendwann hört es ja mal auf. Dann vergeht einem das. Also als wenn du überhaupt kein Deutscher bist, als wenn du 30 Kilometer in der Türkei oder so wohnst. Ne? Die fragen einen echt aus, praktisch was für eine Nationalität du bist, nur weil du einen anderen Dialekt hast. Zum Beispiel heute, zwei von meinen Freunden, die haben mir früher mal gearbeitet in Sindelfingen, aber nicht beim Daimler. Und die kennen hier die Motorradklicke zum Beispiel in Böblingen. Und mit dem einen zum Beispiel habe ich mich heute Abend verabredet. Und der sagte gleich, Wohnheim, wenn du da wohnst, dann heißt es gleich Asylantenviertel.
Vorsitzender des Betriebsrates des Daimler-Benz-Werkes Sindelfingen ist Alfred Scheible. Was sagt er zu den Problemen der Pendler und besonders zu den Klagen über das Wohnheimleben?
Die Verhältnisse in dem Wohnheim sind an und für sich nicht schlecht. Es sind Zimmer mit vier Betten, ich war schon dort, natürlich mit vier Mann in einem Zimmer gibt es insbesondere, was den sozialen Aspekt anbetrifft, dann und wann vielleicht doch auch mal kleine Reibereien, aber Prinzipiell ist mir nicht bekannt, dass es zu irgendwelchen Exzessen oder Auseinandersetzungen in dem Wohnheim Daimler-Benz im Niederer Wasentrieben gegeben hat. Es sind im Großen und Ganzen sehr ordentliche Räume.
Räume, die ungefähr 15 Quadratmeter groß sind und in denen 4 Betten stehen. 100 Mark kostet eine Schlafstelle pro Monat.
Auf welche Weise sich hier Frustrationen und Spannungen mitunter entladen, erzählt ein Arbeiter aus Norddeutschland.
Es gab mal vor einem Jahr so einen Block E, egal, da flogen regelmäßig Türen aus dem Fenster und Schlägereien und hoher Alkoholkonsum, ne? Und bei uns im Block, wie gesagt, ist es ruhig, da sind alle Nationalitäten zusammen, also zusammengelegt, ne? Und das ist relativ ruhig. Spannung in den Laden, ja, wie wenn die in den Laden. Die frisst man sich hinein, ne? In dem Auto, wenn man nach Hause fährt, indem man schnell nach Hause fährt, ne? So schnell wie möglich, ne?
Vor dem Hintergrund solcher Äußerungen mag man fragen, warum überhaupt Daimler-Benz und andere Firmen in Baden-Württemberg Arbeitskräfte etwa aus Norddeutschland anwerben. Die Angaben des baden-württembergischen Landesarbeitsamts, denen zufolge der Arbeitsmarkt im mittleren Neckarraum, besonders in der Metall- und Elektrobranche, praktisch leergefegt sei, erscheinen einleuchtend. Einen ganz anderen Akzent setzt jedoch die Firma Daimler-Benz.
Wenn es auch in bestimmten Facharbeiterkreisen sehr schwierig ist, könnte Daimler-Benz seinen Arbeitskräftebedarf auch ausschließlich aus der Region Baden-Württemberg decken.
So die Firma in einer Stellungnahme. Und weiter?
Wir haben uns aber zu Aktionen mit den Arbeitsämtern in Regionen mit besonders hoher Arbeitslosigkeit entschlossen, um auch Arbeitskräften, insbesondere arbeitslosen Facharbeitern, aus diesen Regionen eine Chance zu geben. Etwa ein Drittel der zwischen 1984 und 1986 eingestellten knapp 500 Ostfriesen mochte die von Daimler-Benz angebotene Chance auf Dauer nicht wahrnehmen und hat der Firma inzwischen den Rücken gekehrt. So jedenfalls lautet die Auskunft des Betriebsrates.
So wenig wie der Betriebsrat, so wenig weiß auch die Geschäftsleitung von Problemen der norddeutschen Pendler.
Unsere Erfahrungen mit Arbeitskräften, die nicht aus Baden-Württemberg kommen, sind gut. Es gibt keine Probleme.
So die Firma Daimler-Benz. Als ob die hohe Rückkehrerrate nicht für sich spräche.
Zweifellos sind nicht alle norddeutschen Pendler mit ihrem Los so unzufrieden wie diejenigen, die vorhin zu Wort kamen. Die, die eher mit der Situation zurechtkommen, tendieren aber dazu, mit dem Pendlerdasein Schluss zu machen und sich eine Lebensexistenz in Baden-Württemberg aufzubauen, wie zum Beispiel dieser junge Arbeiter.
Wenn man hier im Wohnheim wohnt, dann hat man wirklich schlechte Karten. Also das ist so ganz verrufen, auch außerhalb Böblings und Lindfings. Und deswegen muss man eigentlich hier raus, um überhaupt zu den Schwaben Kontakt zu finden. Meine Pläne sind, dass ich zu ein paar Kollegen nach Calw ziehe und von da aus eben weiterkomme, zu einer eigenen Wohnung dann. Ich mit meiner Freundin zusammen, die aus der Gegend kommt, und da mal weitersehen. Auf jeden Fall nicht wieder zurück nach Norddeutschland, denn da sehe ich im Moment auf Dauer gesehen überhaupt keine Chance, da überhaupt einen Arbeitsplatz wiederzufinden. Und da sehe ich hier eben günstiger. Für mich ist Daimler eben nur ein Sprungbrett ins andere Leben zurück, kann man so mal sagen.
Verständlich, dass dieser junge Mann die Beschäftigung bei Daimler-Benz als Sprungbrett begreift. Er ist nämlich eigentlich Einzelhandelskaufmann. Ein Jahr war er in Ostfriesland arbeitslos gewesen, bevor er sich zur Arbeitsaufnahme in Baden-Württemberg entschloss. Für ihn ist der Ortswechsel ein Ausweg. Mit ihm geht es wieder aufwärts.
Unzweifelhaft ist allerdings, dass gesamtgesellschaftlich gesehen auch durch mehr Mobilität die Probleme auf dem Arbeitsmarkt nicht gelöst werden können. Es bleibt einfach das Faktum bestehen, dass 1,5 bis 1,8 Millionen Arbeitsplätze fehlen. Dass Arbeitskräfte gesucht werden, wie im Großraum Stuttgart, ist bundesweit die große Ausnahme. Produktionsbehinderungen aufgrund von Arbeitskräftemangel gibt es denn auch so gut wie gar nicht, wie Industriebefragungen in der jüngeren Zeit ergeben haben.
Auch Baden-Württembergs Aufnahmekapazität für Arbeitskräfte aus anderen Regionen ist sehr begrenzt. Ein Indiz?
1984 bis 1987 wurden über die Arbeitsämter etwa 7000 Arbeitskräfte aus den norddeutschen Bundesländern sowie aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland nach Baden-Württemberg vermittelt. Eine unbedeutende Zahl, wenn man 175.000 Vermittlungen pro Jahr innerhalb von Baden-Württemberg dagegen hält.
Auch wenn in einer Region wie Ostfriesland die Auswirkungen der Abwanderung von Arbeitskräften deutlich zu spüren sind, so spielt die Wanderung von Nord nach Süd insgesamt doch keine große Rolle.
Und künftig werden die Deutschen häufiger umziehen müssen, wie etwa die Nordamerikaner? Noch einmal Staatssekretär Wolfgang Vogt.
Ich glaube nicht, dass in diesem Umfang jeder Bürger im Laufe seines Lebens seinen Arbeitsplatz und seinen Wohnort wechseln muss. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Anforderung an den jüngeren Arbeitnehmer, regional mobil zu sein, wächst. Und ist das denn schädlich? Mein Vater, bevor er sich niedergelassen hat als Schuhmacher, als Schuster, der hatte seine Wanderjahre hinter sich. Die Handwerker, die Tischler, die Zimmerleute, die sind erstmal gewandert und haben sich dann vielleicht an ihrem Geburtsort, aber vielfach auch anderswo, niedergelassen. Aber sie sind zunächst mal gewandert und haben bei dieser Wanderung nicht nur Deutschland kennengelernt, sondern sie haben auch etwas mehr an Wissen, an Erfahrung, an menschlicher Substanz gewonnen, das ihnen dann die Gestaltung des Lebens ermöglicht hat. Und in dem Sinne, mobil zu sein, gerade in jungen Jahren, das halte ich schon für einen Anspruch und einen Ansporn.
Wer wollte da widersprechen, dass die Wanderjahre der Handwerksburschen vor allem positive Aspekte aufwiesen? Hinaus in die Welt, um sie kennenzulernen, um sich an ihr zu bewähren. Nur fällt es schwer, im modernen Pendlerdasein mit dem Leben in Wohnheimen und dem abstumpfenden Rhythmus von Arbeit, Schlaf und Arbeit etwas von der Romantik des Wanderlebens wiederzufinden.
Zweifellos gibt es auch heute noch Menschen, die hinausgehen, um Abstand von Elternhaus und Heimat zu bekommen, um zu lernen, um den Horizont zu erweitern. Doch dies sind andere als diejenigen, die bislang vorgestellt wurden. Ihre Gruppe ist kleiner, aber es gibt sie schon. Sozusagen die modernen Handwerksburschen und auch Mädels. Unter ihnen auch eine ganze Reihe von Ostfriesen. An vielen Orten der Bundesrepublik kann man solche ausgewanderten Ostfriesen treffen. Oft tun sie sich in besonderen Ostfriesenvereinen zusammen. So existiert beispielsweise in Esslingen bei Stuttgart ein derartiger Verein mit über 100 Mitgliedern.
Ostfriesisches Brauchtum zu pflegen und vor allem mit Landsleuten das geliebte Plattdeutsch zu sprechen, darum geht es den sogenannten Buten-Ostfriesen, also den Außen-Ostfriesen in ihren Vereinen. Gesellige Grünkohlfahrten gehören natürlich auch dazu. Einen ostfriesischen Arbeiter von Daimler-Benz wird man hier vergeblich suchen. Typischer ist da schon dieser Ostfriese, ein 37-jähriger Optiker.
Ich heiße Gerd Dern, komme aus Emmen, bin vor 17 Jahren hierher gekommen und fühle mich recht wohl. Und ich kann eigentlich jedem Ostfriesen empfehlen, hierher zu kommen und den Schwaben Entwicklungshilfe zu geben. Denn auch man kommt sehr gut mit den Schwaben zurecht. Die sind also sehr, sehr gemütlich und sehr genau, was die Ostfriesen eigentlich auch haben. Nur, dass man hier ein Viertel Wein trinkt anstatt Kopke Tee. Aber man kann auch ein Kopke Tee hier in Ostfriesenvereinen kriegen. Und ich muss sagen, also zurück nach Ostfriesland beruflich ist eigentlich gar nicht drin, weil es die wirtschaftliche Lage da recht schlecht ist.
Auch die ostfriesische Ehefrau des Optikers fühlt sich in Baden-Württemberg recht wohl. Sie hätten einen großen Bekanntenkreis, der überwiegend aus Schwaben bestehe, erzählt sie. Mit der von anderen Norddeutschen beklagten Sturheit haben diese Ostfriesen keine Probleme. Vereinsvorsitzender Peter Henning.
Die Schwaben sind sicherlich genauso umgänglich wie die Ostfriesen, schätze ich, oder wie die Bayern oder die Hessen. Die sind nicht besser und nicht schlechter, wie die Ostfriesen. Sie sind schaffig, also arbeitsam, strebsam, Häusle bauen und so, das ist ja bekannt. Also sie haben sogar viel von Ostfriesen, die Schwaben. Man kann Glück haben mit den Schwaben, man kann aber auch Pech haben. Ich persönlich stehe sowieso positiv dem Leben gegenüber. Also ich würde sagen, ich gewinne den Schwaben auch das Positive ab, eher das Positive wie das Negative.
Peter Henning ist ein typischer Vertreter jener Gruppe von Menschen, die zwar auch wegen mangelnder Berufsaussichten, aber viel eher noch, um einfach im Leben voranzukommen und sich frischen Wind um die Ohren wehen zu lassen, die angestammte Heimat verlassen und ihr Glück in der Ferne versuchen. Heute ist der gebürtige Ostfriese Inhaber eines stattlichen Reisebüros in Esslingen. Leicht war der Weg dahin jedoch nicht.
Wo ich hierher gekommen bin, vor 8 Jahren, da habe ich ein Kellerzimmer gehabt, 2x3 Meter, keine Dusche, nur eine Toilette auf dem Gang. Mit nix bin ich hierher gekommen. Ich habe im Prinzip außer dem einen Menschen, der mich hier hingerufen hat, habe ich niemand gekannt. Dann habe ich 1 Jahr lang in diesem Kellerzimmer gelebt. Beruflich ging's, merkte ich schon, es kam was, es ging was. Ja, dann bin ich dann nach 1 Jahr umgezogen und habe dann eine 2-Zimmer-Wohnung mit Dusche dann gekriegt. Dann kamen die ersten Kontakte und ich war im Prinzip am Anfang ganz auf mich alleine gestellt. Ich bin am Wochenende nach Hause gefahren, wo meine Frau und mein kleines Kind wartete. Und nach gut 1 Jahr habe ich dann die Familie nachkommen lassen, weil ich hier Land gesehen habe. Und seitdem ist es eigentlich immer bergauf gegangen, aber ich musste mich auch verdammt reinknien. Das war ganz bestimmt nicht einfach am Anfang, denn die Schwaben haben nicht gesagt, da kommt der Henning, nun nehmen wir den mal mit offenen Armen auf. Nee, ich musste mich schon durchbeißen.
Peter Henning mag nicht ausschließen, dass er im Alter doch vielleicht wieder nach Ostfriesland übersiedeln wird. Aber nicht aus Heimweh, sondern aus Heimatverbundenheit, wie er sagt.
Die meisten buten Ostfriesen wollen nicht wieder in die alte Heimat zurück. Auch wenn sie gerne mal hinfahren, wie zum Beispiel Reinhold Grenzemann. Der 53-jährige Bundesbahnbeamte lebt mit seiner Familie, seine Frau stammt ebenfalls aus Ostfriesland, seit 25 Jahren in Schwaben.
Wenn ich nach Ostfriesland komme, ich komme, sagen wir mal, in der Nähe von Leer, dann werde ich ganz nervös, dann fange ich an zu singen, am Schwan an zu zappeln und dann werde ich ganz aufgeregt. Und dann geht mir auch im wahrsten Sinne des Wortes das Herz auf. Aber dann bin ich so froh, wenn wir wieder weggehen. Dann kann ich das einfach nicht abwarten, dass ich auch wieder hierher komme. Weil hier ist doch meine Arbeit und auch meine Umgebung, wo ich einfach jetzt lebe. Ich habe in der Hinsicht alle von Ostfriesland abgeschaltet. Ich fahre gerne hin. Aber ich bin dann so froh, wenn ich hier wieder bin. Vielleicht auch darum, weil die Kinder hier sind.